Es war tatsächlich nicht viel, was sie Roden berichten konnten. Dennoch war er nicht unzufrieden, als er nach der Besprechung die Zentrale betrat. Die Magellan hatte noch ein paar Etappen vor sich, in denen Leiden und seine Kollegen nach Herzenslust Messungen vornehmen konnten. Bislang waren sie noch den meisten Rätseln auf die Schliche gekommen, da würde es sich mit dem gegenwärtigen Ziel des terranischen Expeditionsraumers nicht anders verhalten. »Wir haben soeben das Sverrim-System erreicht«, verkündete die Pilotin Renaya Dalva de Vasconcelos. In derselben Sekunde war Roden klar, dass etwas nicht stimmte. »Auslastung des Funkverkehrs auf Notfallniveau«, rief der Funk- und Ortungschef Misha Petuchov. Noch während er die Ursache für die Aufregung analysierte, meldete er: »Wir werden gerufen!« Es erscholl das inzwischen vertraute Gezwitscher eines Azarak, wie das Volk der Blues sich selbst bezeichnete. Eine Bildübertragung gab es nicht.
»Verim Wachflottille Tengar 3 an Neuankömmling. Sie haben ein System der Tentra betreten. Bitte identifizieren Sie sich und begründen Sie Ihr Eindringen in unser Territorium.«
20 kleinere Einheiten, soweit wir das beurteilen können«, meldete Petuchov. Um den blauen Kreis der Magellan stellte der Holodom die fremden Raumschiffe als rote Punkte dar. Sie bildeten einen auseinandergezogenen Hohlspiegel mit der Magellan im Brennpunkt. »Die Molkex-Panzer erschweren, wie üblich, die Abtastung. Immerhin packen sie uns nicht gleich in eine Rammschale hinein«, brummte Conrad Deeringhouse, der damit auf die bisherigen Kontakte mit den Blues anspielte.
»Wie uns die Hahnen informiert haben, stehen sie mit den Tentra in freundschaftlicher Beziehung, was auch immer das bei den Azarak heißen mag«,
dröhnte Icho Tolot.
»Die Angaben über die Beziehungen zwischen den Tentra und den Gatasern waren hingegen eher vage, also sollten wir letztere vielleicht besser nicht erwähnen. Immerhin scheinen die Tentra auch mit ihnen bis zu einem gewissen Grad Handelsbeziehungen zu unterhalten.«
»Dann wollen wir sie mal nicht warten lassen«, sagte Roden. Mit einem Wink signalisierte er, Bild- und Tonübertragung zu aktivieren. »Hier spricht Perry Roden an Bord der Magellan. Wir sind auf der Durchreise und hatten bereits das Vergnügen, die Gastfreundschaft der Hahnen genießen zu dürfen. Für unsere nächste Etappe bitten wir um freies Geleit durch das Gelegegebiet der Tentra.« Der Translator übersetzte die Stimme ihres unsichtbaren Gegenübers mit einem abgelenkten Unterton, als wolle sich der Sprecher nicht anmerken lassen, dass er gerade ganz andere Sorgen hatte.
»Danke, wir werden Ihre Angaben überprüfen. Stellen Sie sich auf Wartezeiten ein.«
»Eine Frage hätte ich noch«, schob Roden eilig nach. »Wir empfangen eine ungewöhnliche Ballung von Funksprüchen. Ist etwas passiert? Falls wir behilflich sein können, lassen Sie es uns bitte wissen.«
»Danke für das Angebot«, erwiderte der
Wachflottillenkommandant mit nun unverkennbarer Ungeduld,
»aber im Augenblick benötigen wir keine Hilfe. Verim Wachflottille Tengar 3 Ende.«
Damit beendete er die Übertragung.
»Eine Wartezeit bis zur Freigabe?«
polterte Tolot.
»Da muss wirklich etwas Großes passiert sein.«
»Nutzen wir die Zeit. Aufbau des Verim-Systems?« erkundigte sich Deeringhouse.
Ein Holo erschien und zeigte ein eher kleines Zentralgestirn, dessen Leuchtstärke-Maximum deutlich im Rotbereich des Spektrums lag. Drei Planeten umkreisten den Stern, der sonnenfernste war ein Eisriese von der Größe des Uranus. Der zweite Planet war etwas kleiner als die Erde, seine Umlaufbahn lag in der habitablen Zone. Die Fernabtastung bestätigte prompt, dass er augenfällige Merkmale einer Besiedlung aufwies. Am auffälligsten jedoch war etwas anderes, was in Roden sogleich böse Erinnerungen weckte. Nicht nur hatte das System drei Asteroidenringe, auch sonst war die Trümmerdichte außerordentlich hoch.
»Kaum kreell«,
beschwichtigte Tolot, als habe er Rodens Gedanken gelesen.
»Da hat es wohl vor langer Zeit einen größeren Himmelskörper zerschmettert. Das ganze System ist gesättigt mit Schutt. In den Lagrange-Punkten liegt besonders viel Dreck auf der Piste, oder wie ihr Menschen das nennt.«
Dann packen wir besser die Schaufeln aus, seufzte Roden. Ich-O-Tolot lachte dröhnend auf, verstummte aber sogleich wieder und ließ nur noch ein tiefes Gewittergrummeln hören. Die Ortung zeigt eine große Menge an Industriekomplexen im Orbit des zweiten Planeten an, den die Tentra Rivar nennen, stellte Dieringhaus fest. Laut Positronik ein Abbauplanet für Kreel. Allerdings herrscht hier für ein System mit Kreel-Abbau gerade ungewöhnlich wenig Verkehr. Ja, eine ganze Reihe von Massengutfrachtern steht auf Warteposition um Rivar, ergänzte Petuchow. Weitere Schiffe befinden sich wie wir in Warteräumen um das System. Ich messe einige ungewöhnliche Energieemissionen an, ähnlich vulkanischer Tätigkeit. Aber untypisch. Schwer zu sagen bei den ganzen schuttbedingten Störungen. Wir bekommen keine klaren Werte. Dieringhaus studierte die Anzeigen. Das sieht mir nach den Anzeichen einer kürzlich geschehenen Katastrophe aus. Wir werden uns bis zur Freigabe wohl noch etwas gedulden müssen. Ein paar Einheiten der Tentra haben feste Position bezogen und behalten uns im Auge. Roden nickte. Gut. Ich sehe so lange nach Sitare. Den Auloren hatten sie bei den Gatasern gefunden, einem anderen Gelege der Blues, so nannten die Azarak ihre Teilvölker. Der Aulore war eingeschlossen in einen halbtransparenten Kreel-Block und vermutlich nur dank seines Zellaktivators gerade noch am Leben. Das Katlik, das die Menschen von den Hahnen als Gegenleistung für die Heilung einer tödlichen Epidemie erhalten hatten, würde es dem Mediziner Julian Tiflor und dem Mentamalgam Sud, assistiert von Chefingenieur Tim Schablonski, hoffentlich ermöglichen, mit der Befreiung des Auloren aus dem Kreel-Block zu beginnen.
»Ich komme mit«, tönte Tolot.
Kaum hatten sie sich auf den Weg gemacht, materialisierte Guki neben ihnen. Der Mausbiber sah untypisch angespannt und nervös aus.
»Sie kommen mit der Freilegung voran«, sagte er. »Beeilt euch!«